am Ende immer vergesse ich alles, was ich mitbringe. Zuerst vielen Dank, dass ich hier darf sein. Auch danke, dass meine Familie mich begleitet. Das ist wirklich ein Privileg. Kurt, Mona, Schwiegervater und Mutter, meine Frau Nadine und die drei Kinder. Es ist nicht immer so. Das erinnert mich an den Anfang, als ich neu in der Schweiz kam. Wir waren immer als Familie unterwegs. Ich konnte nicht alleine hier aufstehen, einfach sprechen. Ich habe immer auf Arabisch gesprochen und der Kurt hat mich übersetzt. Oder Nadine, meine Frau. Und heute ist wirklich ganz speziell, dass wir als Familie zusammen, ich habe es nicht geplant. Es war einfach, ich glaube, Gottes Plan, dass wir als Familie hier sein können. Und ich habe nicht Nein gesagt, weil ich glaube, er hat etwas vor. Auf der Tisch, ist das bei mir? Danke. Auf dem Tisch draußen findet ihr einige Bücher von Kurt Beutler. Es gibt Faszination meines Lebens, seine Lebensgeschichte, Familiengeschichte, über meine Frau ist auch dort drin, vielleicht auch über mich ein bisschen. Ich würde es sehr empfehlen für Jugendliche und Leute, die wirklich einfach den Weg für den Glauben nicht finden können oder bekämpfen sich mit dem Glauben, warum gewisse Dinge schieflaufen. Viel hören wir in Europa speziell, dass Islam ist friedlich, voll Liebe. Ich spreche nicht über Muslime, über Islam. Es gibt Unterschied. Und es gibt vieles, wenn sie über Liebe sprechen, Freiheit und Vergebung, aber plötzlich sie bringen einen anderen um. Wenn ein Muslim den Islam verlässt, bringen sie ihn um. Frauen würden geschlagen zu Hause. Warum so viele Sachen schiefgehen? Dieses Buch hat viele Antworten auf diese Fragen. Und Sachen, die mein Leben berührt haben, das war wirklich ein Schlüssel, wie ich zu Glauben kam. Überraschungen im Koran. Ich war überrascht, dass es Überraschungen im Koran gibt. Weil ich habe geglaubt immer, dass der Koran vollkommen ist, keinen Fehler hat. Und dann plötzlich war es der Gegenteil. Es hat viele Fehler im Koran, viele Überraschungen im Koran. Und ich werde es empfehlen, für euch zu lesen, wenn ihr wirklich mit Muslimen zu tun habt. Und ich hoffe nach diesem Gottesdienst, dass ihr alle mit Muslimen zu tun haben werdet. Mein Rundebrief, der letzte Rundebrief unserer News. Ich arbeite bei einer Mission, heißt Peacemaker Catalyst. Und wir schreiben von Zeit zu Zeit so einen Rundebrief, ich und meine Frau. Es ist auf dem Tisch draußen. Und es gibt noch dieser Kartli, Rehla Ma'Allah, Reise mit Gott. Dort findet ihr Andachten für eure arabischen Freunde. Ich mache Andachten in der Bibel. Für das ganze Johannes-Evangelium ist fertig. Ich bin in der Mitte von Apostelgeschichte. Genau, das ist alles auf dem Tisch draußen. Es gibt auch eine Liste, die Leute, die mit uns im Kontakt bleiben, unser Rundbrief erhalten möchten. Da könnt ihr euch eure Namen, E-Mail-Adresse oder Adresse dort schreiben. Wie der Markus oder gesagt hat am Anfang, ich komme aus Jordanien. Ich bin in einer muslimischen Familie aufgewachsen. Aber ich bin kein Jordanier. Meine Familie stammt aus Jerusalem in 1967. In den 6-Tage-Krieg sind geflüchtet nach Jordanien. So bin ich in einem Asylzentrum, Palästinenser Asylzentrum in Jordanien geboren. Und eine Heimat habe ich nie gekannt. Ich bin selber im Ausland geboren. Und wir waren sehr, sehr, oder unsere Herzen waren sehr voll mit Hass gegenüber den Juden, aber auch gegenüber den Jordanier, weil es war viel Ungerecht. Wir haben fast alles verloren in Israel und in Jordanien, wir sind Asylanten und wir sind nicht der gleiche Wert wie Jordanier. Wir sind minderwertig dort. Und diese Umgebung von viel Hass, Angst, und keine Sicherheit, keine Liebe. Es hat nicht nur uns von außen beeinflusst, aber es hat unsere Familien kaputt gemacht. Ich weiß genau, wie ich von meinem Vater gehört, wie mein Großvater meine Großmutter geschlagen hat. Ich weiß genau, wie er mehrmals erzählt, wo er seine Kinder geschlagen hat. Und am Ende musste einen von meinen Onkel ihm mit einem großen Stock auf seinen Kopf schlagen und ihn rauswerfen von zu Hause. Weil sie hatten genug von ihm. Das war nicht besser in meinem Zuhause, in meiner Familie, zwischen meinem Vater und Mutter. Weil wenn die Umgebung ist voll von Hass, Gewalt, ist es genau gleich die Familie. Ich habe gedacht, ich habe ein besseres Leben. Ich habe geträumt von einer guten Karriere, von dass ich meine Schule fertig machen und dann ein anderes Leben führen kann. Als ich 16 Jahre alt war, durch einen Freund kam ich in der Moschee. Und ich wurde eingeladen zu einem anderen Treff nach dem 4. Gottesdienst oder einem Gebet am Tag von einem Scheich, der Treffen für Jugendarbeit oder Jugendarbeit macht, oder ja, Jugendliche zusammen sammelt. Und dort hat er über den Gebet gelehrt. Er hat von der Koran erzählt, wie schlimm ist die Strafe von Allah für jeder, der nicht betet. Für jedes Teil des Gebetes. Ich möchte, dass ihr das einfach vorstellt, wie ist das. Am Morgen, es gibt zwei Teile, Rakaten, zwei Raka. Und dann am Mittag 4. Und dann für jedes Teil, für am Morgen, kommt ein Engel mit einem großen Stein und wirft es auf einen Kopf. Das hat Mohammed gesehen, der Prophet des Islam. Und dann Gott schuf den Kopf nochmal und der Engel wiederholt das. Als Mohammed gefragt, sagt, das ist die Strafe für jeder, der nicht regelmäßig betet. Für jedes Teil des Gebets, das ist seine Strafe im Grab. Und er hat erzählt, wenn einen stirbt und seine Familie ihm im Grabe bringen und er weiß, dass er nicht alles richtig gemacht hat, er schreit, bitte nimm mich zurück. Nach diesem Treff habe ich entschieden, ich bete, ich werde jedes Gebet in der Moschee beten. Später habe ich geträumt, wie ich sterbe und meine Familie haben mich in den Grab gebracht und habe ich geschrien und geweint, bitte nimm mich mit. Das hat mich ermutigt, am nächsten Woche von mich alleine dort zu gehen und zu erfahren, was will Allah von mir noch. Zweite Treffen war die Strafe, wie Allah uns bestraft, wenn wir Musik hören. Wenn wir Sex mit einem Mädchen ohne oder eine Frau ohne zu heiraten zu sein, war wie Allah uns bestraft. Und das hat alles mich gezwungen, jetzt genau das zu tun, was Allah mir sagt. Ich habe meine Beziehung zu meiner Freundin unterbrochen. Ich habe alle Kassetten gebrochen zu Hause. Zerstört. Und dann nächste Woche war es Ibar Jihad. Es war der Anfang, dass keiner hat die Sicherheit, dass er im Himmel kommt, auch wenn wir alles tun, was Allah will von uns. Nur wenn wir für ihn kämpfen und sterben, dann kommen wir sicher im Himmel. Nicht nur das, aber er vergibt uns alle unsere Sünde. Er gibt uns als Belohnung 72 junge Frauen im Himmel. Und vieles mehr. Aber die Heilgewissheit, das hat mein Herz berührt. Wenn ich für Allah kämpfe und sterbe, komme ich sicher im Himmel. Und eine Woche später kam ich zu dieser Lehrer und habe ihm gesagt, ich will mehr über Dschihad lernen. Er sagte, okay, komm, es gibt noch einen anderen Treffen, wo ältere Leute als ich dort waren. Und dann begann ich meine Reise mit ihm. Er hat mich von der Koran gelehrt, von Sunna. Und an diesen Tagen wusste ich, dass mein Leben sollte anders sein. Ich werde für Allah sterben. Nicht, weil ich Christen hasse, Juden. Ja, Juden hasse ich doch damals. Aber weil ich will im Himmel kommen. Das war meine Motivation. 2000 oder bevor das habe ich in der Schule mit den Jugendlichen gesprochen, sie sollen beten und für alle ihren alle Strafen erzählt, was Allah für uns vorbereitet hat, wenn wir nicht das tun, was er will. Und ich konnte viele gewinnen, dass sie wirklich wieder nochmal beten und mit Gott unterwegs gehen. 2003 ist der Krieg begonnen im Irak und ich dachte, wow, ist tolle Möglichkeit, jetzt kann ich für Allah kämpfen und dort sterben. Ich habe meine Schule verlassen, ich hatte kein Geld. Und ich habe meine Tante gefragt, ob sie mich hilft. Schwester meinem Vater. Und sie hat mir mal gesagt, Sultan, ich liebe dich wie meinen Sohn. Und darum, sie war die Erste, die ich sie fragen kann. Ich habe sie gesagt, ich will nach Irak gehen, ich will für Allah kämpfen und sterben. Und sie sagt, super, ich helfe dir. Nur, wenn du Gott oder wenn du Vorbete für mich machst. In Islam, wenn jemand für Allah stirbt, Er darf Vorbete tun für 70 Personen von seiner Familie. 70 Personen können mitnehmen im Himmel. Und er sagt, ich mache das, ich habe sie versprochen. Und sie hat mich das Geld gegeben. Sie war mein Spion zu Hause. Sie hat mir gesagt, dass mein Vater hat herausgefunden, dass ich nicht in der Schule war an diesem Tag. Herausgefunden, dass ich einen Pass gemacht habe. Und dann wusste ich, ich muss jetzt weggehen von Jordanien. Ich habe Jordanien verlassen, ich war in Irak. Mit dem Ziel, für Allah zu sterben. Aber alles ist anders gekommen. Wir wurden verraten von den Irakern, weil wir haben auf der Seite von Saddam gekämpft. Zum Glück habe ich keinen verletzt, ich habe keinen umgebracht. Damals schade war, weil der Islam lehrt, wenn einen Muslim, einen, der nicht Muslim umbringt, der nicht Muslim nimmt seinen Platz in der Hölle. Sie tauschen Plätze und ich nehme seinen Platz im Himmel. Und das habe ich jetzt nicht geschafft. Und für mich nichts passiert, überraschungsweise. Wir waren verraten und wir haben am Ende entschieden, wir gehen weg von Irak und wir kommen wieder, wenn die Lage wieder besser wird. Und ich weiß, dass wir waren im Sahara, ein Iraker haben uns geholfen, Sunniten durch den Sahara nach Syrien zu reisen. Und wir haben in der Sahara in einer Tenthütte geschlafen. Und als ich den Morgengebet gebetet habe, ich Gott gesagt, warum? Bin ich nicht gestorben? Warum konnte ich niemanden umbringen? Meine Freunde haben das geschafft. Und nur eine Idee kam in meinen Kopf, vielleicht will Gott mich mehr brauchen für seine Herrlichkeit, dass ich den Islam verbreite. Und das hat mich beruhigt. Der Mann, unser Gastgeber, hat mich gesagt, dein Gesicht leuchtet, Sultan. Und das hat mich so berührt, dass diese Idee war nicht von mir, es war von Gott. Ich glaube, es ist ein bisschen jetzt verwirrend für euch, wenn ihr mich so hört. Wenn Muslime beten, sie beten für den Schöpfer, auch wenn sie falsche Theologie haben. Sie haben keinen Retter, aber sie glauben an einen Schöpfer. Trotz dass sein Charakter verdorben ist, ganz falsch. Aber wenn sie auf den Boden mit ihrem Gesicht kommen, sie richten sich nach ihm. Sie möchten ihm begegnen. Ich glaube, das war der Vater, der mir diese Idee gegeben hat. Ich habe nicht alle Antworten damals, aber es war für mich genug. Ich war wieder in Jordanien, durch Syrien und dann mein Vater hat mich, ich musste ein paar Tage im Gefängnis bleiben, weil mein Vater hat herausgefunden, an den Tag, den ich gereist habe, hat herausgefunden, dass ich nach Irak gehen will und er hat wie eine Anzeige gemacht. Und sie konnten mich nicht festnehmen. Er war zu spät, als ich Jordanien verlassen habe. Und als ich zurückkam, sie haben mich festgenommen. Da musste ich von Gefängnis zu Gefängnis, bis ich den Ort kam, wo meine Familie lebt. Und sie haben ein Fest gemacht zu Hause. Ich hatte immer Angst vor meinem Vater. Er war immer gegen meinen Weg. Ich habe islamisch bekleidet, hat er gesagt, nimm das weg. Er wusste, dass ich mit einem Sheikh treffe. Und er hat mich bedroht, der Sheikh bedroht auch, dass er den Geheimpolizei erzählt von seinen Treffen. Aber dieses Mal, er hat mich mit Freude empfangen, als Vater natürlich, aber auch als Mujahid, der zurückkam. Die Älteren haben meinen Vater gratuliert. Und ich habe verstanden, dass sie auch wünschen sich diese Friede mit Allah. Sie wünschen sich, dass sie wissen, dass sie im Himmel auch gehen, auch wenn sie das nicht tun. Vielleicht haben sie nicht den Mut, das zu tun. Aber das ist der einzige Weg, der man weiß, dass jetzt, wenn ich sterbe, ich komme im Himmel. Es gibt keinen Muslim, der weiß, dass er direkt im Himmel geht. Wisst ihr das? Sie sagen alle, Inshallah. In Gottes Wille kommen wir im Himmel. Aber alle wissen, dass sie keine Sicherheit haben. Sie wissen, dass die Muslime am Ende im Himmel landen. Aber wie viele Jahre müssen sie bestraft werden, bevor sie im Himmel erst kommen? Das wissen sie nicht. Hunderte, Tausende, Milliarden, Jahren. Es gibt keine Zeit. Sie mussten alle ihre Sünden bezahlen. Außer, dass Gott sie vergibt und sagt, okay, geh direkt im Himmel. Aber selber Mohammed hatte Sicherheit nicht. Und ich mache die Geschichte kurzer. 2004 war ich in Saudi-Arabien. Ich habe so kleine Pilgerreise, Umrah gemacht. Und es war schön. Sie haben schönes Essen in Saudi-Arabien. Und als ich zurückkam, hatte ich immer Schmerzen in den Gelenken. Schultern, Ellbogen, wochentlich mehrmals. Und die Schmerzen haben mich zum Weinen gebracht. Und ich wusste nicht, was ist der Grund. Die Ärzte haben gesagt, du kannst einfach Schmerztabletten nehmen. Wir wissen es nicht, was ist das. Ein kluger Arzt hat mal gesagt, es ist ein Virus, der normalerweise auf Kinder kommt, nicht für Erwachsene. Ich weiß nicht, ob das war, was er sagt, aber ich habe 4 Jahre unter das gelitten. 2005 habe ich mit meiner Cousine geheiratet und Gott hat uns 2 Kinder gegeben. Und 2008 habe ich zum ersten Mal eine richtige Begegnung mit Jesus. Wir waren in meinem Vaterbüro und eine Christine war dort und mein Onkel hat sie gefragt, warum konvertiert sie nicht zum Islam? Und sie hat ihm gesagt, wie kann ich Gottes Liebe verlassen und einen Betrüger folgen? Dann hat er sie gesagt, wie kannst du das sagen auf unser Gott? Sie sagt, ja, dein Gott sagt in Surat Tauba, was ist die Nummer von Surat Tauba? 9. In Surat 9 sagt er, dass ihr müsst alle bekämpfen, bis sie zu Islam konvertieren, Kopfsteuer bezahlen oder ihr bringt sie um. Und dann sagt er, nein, wir haben eine ganze Sura, Surat al-Kafirun, die die Freiheit für alle gibt, zu glauben, was sie möchten. Und dann hat sie ihm geantwortet, darum dein Gott ist Betrüger. Das war am Anfang des Islam, dass alle die Freiheit hatten, zu glauben, was sie möchten. Aber später nicht so. Und weil Mohammed schwach war, er hat noch keine Armee gebaut. Und dann hat er sie gefragt, und was steht bei euch? Und dann, nein, sie hat ihm gesagt, wenn du jetzt mit einem Schwert kommst und sagst, sei Muslime, ich sage Ashahadatin, ich konvertiere zu Islam, aber in mein Herz, ich bin immer noch der Gleiche. Ich glaube immer noch an Jesus. Und dann hat er sie gefragt, und wenn ich Kopfsteuer bezahle, du nimmst das für dich selber. Gott braucht kein Geld. Und dann hat er sie gefragt, was steht bei euch? Und sie hat gesagt, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen und hassen. Und sie hat ihm gesagt, Jesus sagt, ich stehe vor der Tür von deinem Herz und knüpfe. Wer meine Stimme hört und öffnet, komme ich zu ihm rein. Das hat mein Herz berührt. Ich hatte diese plötzlich Gedanken in meinen Kopf kamen, ich habe 2 Kinder, wenn einen mir etwas Schlimmes sagt, ich sage nicht der andere, bring ihn um. Sie sind beide meine Kinder, meine Töchter. Aber wenn einen Fremden meinen Kinder angreift, ich werde sie verteidigen. Das genau, was Jesus sagt. Liebt eure Feinde. Er hat die ganzen Menschen geschaffen und er will nicht, dass einen anderen bestrafen oder zwingen zu glauben. Diese Nacht konnte ich nicht schlafen. Sie hat von einem Priester, der vergleicht zwischen Islam und Christentum. Und dann in der Kaffee-Internet habe ich auf dem Computer gesucht. Der ist der Mann. Ich habe für ihn gehört. 3 Videos, jedes Video circa 45 Minuten lang. Es hat die ganze Nacht gedauert, circa von 10 Uhr am Abend bis 9 Uhr am Morgen. Der erste Video war, ist Gott 1 oder 3? Als Muslime glauben wir immer, oder wir haben immer geglaubt, dass die Christen glauben an 3 Götter. Und einmal habe ich mit Christen gesprochen über meinen Glauben und sie haben nicht reagiert. Und in mein Herz dachte ich, wie dumm sind sie? Ich bin Gott so dankbar, dass ich als Muslim geboren wurde, in eine muslimische Familie. Und war es ganz klar für mich, dass der Koran nicht von Gott ist. weil der Koran erzählt, dass die Christen an drei Götter glauben. Ich habe zum ersten Mal erfahren, dass die Muslime an einen Gott glauben. Und Jesus ist Gottes Wort, genau wie der Koran sagt. Und eigentlich von der Bibel her darf man Maria nicht anbeten. Sie ist nicht Gott, sie ist ein Mensch. Und das Zweite war Mohammed und seine Frauen. Als Muslim, ich habe immer verstanden, dass Mohammed 11 Frauen hat. Und dann die Liste war immer größer und größer, solange ich den Video gehört habe. Über 50 Frauen hatte er in seinem Leben. Und die Geschichte mit seiner jüngsten Frau, 6 Jahre alt, geheiratet, 9 Jahre hat sie zu sich genommen, hat mich auch, ich wusste die Geschichte, aber die Gründe, sie haben es immer anders begründet. Dass ein Mädchen vor 1400 Jahren in einer Sahara, sie wird schnell erwachsen, sie ist klug, sie ist viel intelligent als die Frauen heute. Und als Muslim glaube ich einfach das sofort. Aber als ich der Prediger gehört, dachte ich, was, es ist wirklich dumm. Meine Tante mit 14 Jahren hat geheiratet und meine Tante hat mir erzählt, dann später am nächsten Tag wollte mit ihrer Mutter zurück nach Hause gehen. Sie dachte, sie ist zum Besuch dort einfach. 14 Jahre alt. Sie hat es nicht wirklich verstanden, dass es ein lebenslanger Entscheid, weg von der Familie zu sein. Und wie ist das vor 1400 Jahren? Ich glaube, es ist viel schlimmer gewesen. Und der dritte war, oder Koran, ich glaube, Gottes Wort ist Fehler im Koran. Und das hat wirklich den Boden von unten von meinen Füßen weggenommen. Weil der einzige Wunder, der Mohammed getan hat, eigentlich ist der Koran. Er hat kein Wunder getan. Weil die anderen Völker haben oder die Völker, die Gott Propheten vorher geschickt, haben nicht geglaubt, als sie die Wunder gesehen, darum Allah hat ihm kein Wunder gegeben, außer den Koran. Es ist einfach hocharabisch, perfektes Arabisch. Und nach diesem Video war es ganz klar, dass es kein perfektes Arabisch ist. Es ist nicht voll alles Arabisch. Über 350 Wörter, die Fremdwörter sind, nicht Arabisch. Von Indien, von Persien. Und viele grammatische Fehler, wissenschaftliche Fehler, historische Fehler, die ich nie gesehen habe. Der Muslim sucht nie einen Fehler in seinem Buch. Es ist genau, wenn einen oder keinen Kind sagt, das ist nicht mein Vater, ich suche meinen wahren Vater. Oder sie kann nicht meine Mutter sein. Die Kinder fragen nie diese Frage, bis einen von außen kommt und das sagt. Und in der ersten Abend habe ich Gott gesagt, der Schöpfer. Der Mann sagt, dass du Jesus bist. Wenn du Jesus bist, dann heile mich. Und er hat mich geheilt, er hat mich berührt. Ich habe wie Kraft gespürt in meinem Körper. Elektrizität, etwas, das ich nicht wirklich beschreiben kann. Und da wusste ich, dass er mich geheilt hat. Am nächsten Morgen war ich draußen, ich war sicher, dass Jesus ist die Wahrheit. Ein paar Stunden geschlafen am nächsten und dann war ich am Abend wieder da. Ich hatte Angst, wenn ich jetzt sterbe, ich gehe in der Hölle. Und am nächsten, zweiten Abend, dritten Abend, dann habe ich nach dem dritten Abend mein Leben Jesus gegeben. Ich war in meinem Zimmer zu Hause. Am Morgen kam ich zurück. Ich habe die Frau angerufen, die die Diskussion mit meinem Onkel geführt hat. Gefragt, wie kann ich zu Jesus kommen, wie kann ich Christ werden? Mein Motiv war, ich will im Himmel kommen. Das ist genau die Motive von allen Muslimen. Es geht nicht um was im Himmel gibt oder was nicht. Einfach, oder es geht nicht um Gott lieben. Es geht um von Gottes Wut wegzugehen und im Himmel zu kommen. Und das war meine Motive. Ich will im Himmel kommen. Ich will nicht in der Hölle. Sie hat mir erzählt, wie kann ich Christ werden, war ich zu Hause, habe ich mein Leben Jesus gegeben, die Worte, die sie mir gesagt, wiederholt, mit der einzigen Sache, die ich verstanden habe, durch das werde ich Christ. Und Gott hat mich begegnet. Ich habe Gottes Geist erlebt in meinem Zimmer. Ich habe meine Sünde wie ein Film vor meinen Augen gesehen. Ich habe geweint und geweint. Und dann wusste ich, wenn ich heute sterbe, komme ich im Himmel. Wenn ich heute sterbe, ich habe gar nichts für Jesus getan. Ich habe einfach nur alle Sünden getan. Alles ist schlimm gemacht, alles durcheinander gemacht. Ich habe meinen Vater, wie sagt man das, nicht geehrt. Ich habe vieles. Und nur durch ein Gebet, Begegnung mit Gott, wusste ich, wenn ich heute sterbe, komme ich im Himmel. Das hat mich mit Freude gefüllt. Da wusste ich, ich muss allen erzählen von Gottes Liebe. Aber es war nicht so einfach. Nach einer Woche wurde meine Wohnung zerstört. Ich musste fliehen. Ich habe 7 Monate in Ägypten gelebt. In Syrien gelebt. Nach einem Monat, als mein jüngerer Bruder zu Glauben kam. Er kam zu mir wieder nach Syrien nach einem Monat. Dann nach 7 Monaten, als wir zurückkamen nach Jordanien, es war die Hölle auf der Erde. Ich durfte in vielen Orten nicht gehen. Mein Vater hat mich nicht erlaubt, mit dem Bus zu gehen. Er hat Angst um mein Leben. Nach einem Monat, meine Frau wurde von mir weggenommen, weil ich ein Ketzer bin jetzt. Sie ist nicht mehr meine Frau. Und nach einem Monat haben wir uns getroffen. Sie will mal in eine Kirche reinschauen. Und als wir zusammen waren, mein Vater hat gesagt, sie muss zurück zu ihrem Vater. Er sucht sie. Sie ist zurückgegangen, hat mir eine Nachricht geschrieben. Ich habe Angst, dass mein Vater mich umbringt. Ich habe sie zurückgeschrieben, sei nicht dumm. Kein Vater macht so etwas für seine Tochter. 2 Stunden später, mein Vater hat mich angerufen und sagte, du hast Rana umgebracht. Er sagt, nein, sie ist nach Hause gegangen. Und dann habe ich es später kapiert, dass ihr Vater hat sie umgebracht auf der Straße. Ich musste entscheiden zwischen bleiben dort und zu Islam kehren oder meinen Glauben behalten und weggehen. Und ich habe entschieden, ich gehe weg. Ein Sünder kann nichts für Gott bieten. Er kann nur sich selber bieten. Ich kann nur Wut bieten, ich kann nur Hass bieten, ich bin gut in Rache. Aber als meine Frau umgebracht wurde, ich konnte nur um sie weinen und beten, dass er Jesus begegnet, der Täter, mein Onkel. Das war neu für mich auch, weil vorher, ich war bereit, ihn umzubringen. Ich habe Jordanien verlassen, später mein Bruder, wir kamen als Asylanten in der Schweiz und im Flughafen waren wir circa vielleicht 42 Tage, 2009 im Februar. Und danach vielleicht 15 Tage, ein bisschen mehr, haben sie uns gesagt, wir mussten zurückgehen nach Jordanien. Die Christen leben in Freiheit in Jordanien. Und ich habe entschieden, ich gehe zurück nach Jordanien, ich kann nicht mehr. Fast ein Jahr unterwegs, ich habe genug. Und in dieser Zeit habe ich habe gelesen in der Bibel, und Königin Esther, sagt Mordechai, fastet von meiner Seite 3 Tage und 3 Nächte. Und das hat mein Herz betroffen. Gott sagt mir, ich muss 3 Tage und 3 Nächte fasten, und er öffnet eine Tür für uns. Und mein Bruder sagt, wir machen Hungerstreik. Er sagt, okay, machen wir das. Wir haben gefastet und dann kam eine Idee. Ich rufe die Zeitungen an und ich erzähle sie, was wir erleben im Flughafen. Wir sind verfolgt. Ich hab viele Beweise gegeben, und dann, nachdem Gott zu mir geredet über Fasten, Gott hat mich erinnert, dass der Entscheid von der Richter hat gar keine Beweise. Der Richter hat keine Beweise bekommen. Er kann keine Beweise, die ich die Polizei gegeben habe. Und dann habe ich die koptische Gemeinde in Genf angerufen. Ich brauchte Hilfe beim Übersetzen. Und es gab einen Jordanier zum ersten Mal in seinem Leben dort. Und der Jordanier ruft Kurt Beutler, weil er kennt ihn, und sagt, es gibt 2 Jordanier im Flughafen Zürich, sie brauchen deine Hilfe. Und dann hat er uns angerufen. Und dann hat er sich im Kontakt gemacht mit dem Caritas-Anwalt und ihm erklärt, dass es nicht normal ist, dass sie uns nach Jordanien schicken und alle einfach genau, alles immer erklärt und Beweise gegeben. HMK war auch da drin. Und ein Freund von ihm hat einen Artikel im Jesus.ch geschrieben über unsere Geschichte, wo, und das hat viele Christen bewegt, die Briefe an unsere Seite oder an Sim geschrieben damals. Nach 40 Tagen, 42 Tagen kamen wir in der Schweiz in ein Asylzentrum und wir mussten jede Woche in den Deutschkurs gehen, oder? Sie nehmen von uns für jedes Mal 5 Franken. Ich war oft nicht dort und der Chefin hat mich mal gerufen mit meinem Bruder und sagt, warum gehst du nicht in den Deutschkurs? Ich sagte, ja, guck mal, ich komme hier, weil ich an Jesus glaube. Ich bin hier nicht wie wegen Geld oder irgendein anderes Problem. Ich kann nicht meinen Glauben verlieren. Wenn ich meinen Glauben verliere, dann habe ich alles verloren. Jedes Mal, wenn ich eine Kirche habe oder Gottesdienst habe, ich werde nicht in den Deutschkurs gehen. Aber nachdem sie meine Geschichte gehört, sie hat uns respektiert und bekannt gemacht mit einem Iraner, der konvertiert auch dort. Ja, ich habe Theologie studiert und ich durfte immer näher zu Kurt kommen und seine Frau. Sie haben mich in ihrem Zuhause vielmals gelassen. Ich konnte dort übernachten, vielmals. Ich weiß, einmal habe ich ihre Tochter Nardine angerufen und gefragt, darf ich den Abwaschmaschine laufen lassen, wenn ich rausgehe? Und sie hat mich gefragt, hast du Schlüssel von unser Zuhause? Und dachte ich, oi, ja. Sie sagt, warum? Sie sagt, einfach so. Ich wollte es wissen. Und ich wusste, dass sie schockiert war, dass ich einen Schlüssel für ihrem Zuhause habe. Ein Jahr später war es klar für mich, dass sie ist, Gott hat gesprochen, sie ist meine Frau. Als ich Gott gesagt, du hast mich mal versprochen, ich habe einen Film gesehen und ich dachte, Gott, du hast mich mal versprochen, dass du mir ein neues Haus baust. Wann? Und am nächsten Tag konnte ich Nardine nicht raus von meinem Kopf nehmen. Ich habe immer an sie gedacht. Gott hat Wunder getan nach den anderen, bis wir zusammen am Anfang 2011 geheiratet. Und Kurt und Mona sind nicht nur die Personen, die uns begleitet, die uns adoptiert, mir und meinem Bruder, aber sie sind auch Schwiegervater, Schwiegermutter und 3 Enkelkinder. Ich glaube, es ist nicht Zufall, dass ich heute mit meiner ganzen Familie hier. Ich kam alleine mit meinem Bruder. Wir haben alles verloren. Ich war so dünn. Wenn ich von Jordanien zum zweiten Mal geflohen, hatte ich 2 Jeans, 2 Hosen. Und Bart-T-Shirts. Mein Vater hat mich mal telefoniert in der Türkei und ich war in der Türkei in meiner Reise und dann hat er gesagt, die Leute sagen, du hast Geld, Auto und Haus bekommen, damit du deinen Glauben verlässt. Und an dieser Zeit habe ich mit meinem Bruder auf einem Teppich geschlafen, im Oktober in Südtürkei, sehr kalt. Und wir haben den anderen Teppich von den anderen Zimmer genommen als Decke. Da habe ich ihm das erzählt. Und dann hat er gesagt, wo ist dein Gott? Du sagst, dass Jesus ist dein Gott. Und dann habe ich ihm gesagt, als ich Muslim war, ich war bereit, für Allah zu sterben und mein Leben zu geben. Und jetzt habe ich den wahren Gott gefunden. Ich lese dieses. Und dann habe ich ihm gesagt, Jesus sagt, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Frau, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen. Ich glaube, oft in Europa lesen wir das und sie denken, es ist Tinte auf ein Papier. Es ist nicht wirklich so gemeint. Aber eigentlich in meinem Leben war es genau so gemeint. Meine Frau, das Recht zu verlassen, mich zu verteidigen, meine Kinder zu verlassen, meine Familie zu verlassen, alles zu verlassen. Jesus sagt, wird alles hundertfach, dies alles hundertfach zurückerhalten und das ewige Leben empfangen. Kurze Zeugnisse. 2012 war ich in der Türkei mit Baba Kurt. Und mein Vater kam mich zu besuchen. Bevor er zurückkam, sagte er, ich gehe nicht weg, bevor du mich taufst. Ja, er kam selber zu glauben. Als er zurück nach Jordanien kam, er hat mir ein Video geschickt, das ich immer noch habe. Papi, ich danke dir. Papi, ich liebe dich. Und ich danke dir für die besten 2 Nächte in meinem Leben, wo ich Gott besser kennengelernt und getauft wurde. Es gibt 2 Überraschungen in diesem Video. Nicht nur die Taufe, aber dass er mich liebt, weil ich mein ganzes Leben habe ich nie gehört, dass mein Vater mich liebt. Ich habe meine Frau an dem Tag, den ich getroffen habe, sie hat mir gezeigt, wie sie blaue Flecken hat, wenn ihr Bruder hat sie geschlagen, weil sie will nicht von mir scheiden lassen. Der Bruder, nach einigen Monaten kam zu glauben. Er war in einer Jüngerschaftsschule in Libanon und jetzt ist er verheiratet mit einer Worship-Leiterin. Einen Pastor hat mir mal ein Foto geschickt mit meinem Cousin von einer Tante. Und dann hat er gesagt, kennst du diesen Mann? Da habe ich ihm angerufen. Wie bist du zu ihm gekommen? Er sagt, ich weiß nicht, ich habe ihn in meiner Kirche gefunden. Seine Schwester arbeitet Flugbegleiterin und sie hat einen Christin kennengelernt, die immer wieder nach Jordanien kommt. Und die Christin hat der Bruder mitgenommen in der Kirche. Und der Pastor, der meinen Vater begleitet hat und mein Cousin und jetzt meinen Onkel, er hat ihn gesehen, in der Abendmahl, er ist nicht rausgekommen. Und dann hat er ihn angesprochen und fragte ihn, was machst du hier? Er sagt, ja, ich bin eingeladen worden, ich bin nicht Christ wirklich, ich bin Muslim. Und sagt, ja, okay, kein Problem. Und dann sagt er ihm, der Junge, aber weißt du, wir haben eine schwierige Geschichte in unserer Familie. Meine Cousine wurde umgebracht wegen dem Glauben. Und dann hat er ihm gesagt, ich kenne deine Geschichte. Ist nicht dein Onkel Ziad und der Täter Riyad? Und der Junge war schockiert. Wie kennst du mich? Wie kennst du den Namen? Was weißt du über meine Familie? Und hat ihm gesagt, dass ich habe deinen Onkel begleitet. Ich kenne Sultan, deinen Cousin. Und er hat uns zusammen wiedergebracht. Und der Junge war auf der Suche nach Jesus. Er ist noch nicht gläubig. Ich habe einen Vers. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Das ist nicht nur für die Leute, die in Jordanien leben, in Syrien leben, in Ägypten leben, es ist auch für die Schweiz leben. Die Herausforderung, die ich jetzt leben muss, dass ich nicht in dieses Koma, christliche Koma, reinschlafe. Das ist meine Herausforderung in der Schweiz, ehrlich gesagt. Mit all dieses Kalender und Verantwortung und Versicherungen. Ich muss kämpfen, dass ich nicht wirklich in der Koma von den Christen reingehe. Dass ich wach bleibe. Dort die Leute kämpfen um ihr Leben. Hier wir kämpfen um unser Leben auch. Aber geistlich. Geistlich. Was erwartet uns von Gott von uns? Dass wir das leben genau. Eigentlich, er sagt das, nachdem er die Leute sagt, dass sie sollen nicht sorgen, um was zu essen, um was für Kleider zu haben, was für Krankenkasse zu haben, bei welchem Bank soll ich mein Konto eröffnen, was passiert, wer kommt jetzt im Nationalrat oder wer kommt nicht, wer ist im Bundesrat und wer ist nicht, wie viele Asylanten kamen jetzt das Jahr und wie viele kamen nicht oder zurückgegangen sind. Wie sieht es aus mit unserer Wirtschaft? Wie sieht es aus nach der Pension? Wie viel kriege ich? Ich bin krank, was soll ich? Ich werde nach einem Monat vielleicht sterben.
Die Ärzte sagen keine Hoffnung. Oder vielleicht Probleme in der Ehe. Richtige Frau geheiratet, falsche Frau geheiratet. Es gibt so viele Fragen. Ich glaube, dieses Vers kam genau, nachdem Gott für die Araber und die Schweizerin gesprochen. Es ist nicht nur Essen, Trinken, Kleidern. Es ist eigentlich alle Fragen, die uns beschäftigen. Und Jesus gibt nur eine Antwort. Was mache ich Gott mit meiner Krankheit? Was mache ich Gott mit meiner Frau? Was mache ich Gott mit meiner Pension? Was mache ich Gott mit meiner Arbeit? Was mache ich Gott nach dem Studium? Was für eine Ausbildung soll ich nehmen? Und er gibt nur einen. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Und das alles andere ist übrig. Es geht nicht um das. Es geht nicht um das. Ich kann heute bezeugen, dass Gott gerecht ist, dass er treu ist und dass wir alles, was für ihn verlassen, er gibt es zurück. Er gibt es zurück. Nicht, weil ich es gut gemacht habe. Ich habe es mehrmals schlimm gemacht. Auch nach dem Glauben. Aber weil er es gut ist. Weil es geht um seinen Namen. Es geht nicht um meinen Namen. Es geht nicht, wie ich aussehen werde. Es geht nicht, was für Karriere mache ich. Es geht um seinen Namen. Darum wird er seinen Namen in uns verherrlichen. Aber zuerst ihm unser Herzen widmen. Zuerst an ihm denken. Ich weiß nicht, was für Frage hast du? Was für Frage? Was dich beschäftigt. Ich glaube, die Lösung für alle anderen Probleme in diesem Text, Matthäus 6, es geht um, dass wir seine Gerechtigkeit, sein Königreich, sein Angesicht suchen und ihm auf die erste Stelle machen. Und wenn wir das tun, dann alles Übrige kommt. Aber warum die Schwierigkeit? Er weiß, wie er seinen Namen verherrlicht durch das. Er weiß, was er tut. Er ist kluger als dich und mich. Er ist der Beste, der dich rausnehmen kann von deiner Situation. Er ist der Beste, der deine Ehe zu seiner Herrlichkeit verwenden kann. Die Migranten suchen keinen Land, suchen keinen Asyl. Sie suchen ein Zuhause. Und das Zuhause ist nicht in der Schweiz. Es ist in Jesus. Wie ist es genau dein Zuhause? Nicht in deiner Arbeit, nicht in der Schweiz auch. Es ist in Jesus. Es hat mich schockiert vor ein paar Tagen, als ich einen Artikel gelesen von Swiss Info. 33.000 haben versucht, Selbstmord zu machen in der Schweiz im Jahr 2017. 33.000. In einem Friedhof, ein normales Friedhof in der Schweiz, findet ihr von allen alten Menschen, die den Schweizer Pass haben, die vielleicht eine gute Familie auch Verhältnis hätten, aber sie sind tot. Es gibt nichts wirklich in dieses Leben, wo wir unser Vertrauen, wo wir unsere Frieden von es nehmen können. Außer Jesus. Ich wünsche es nicht, es konnte jeder von uns das, was in meinem Leben passiert, wieder passieren. Oder auch in meinem Leben, ich weiß nicht. Aber einen war immer treu, einen war immer da. Durch die ganze Geschichte. Jesus hat neues Leben geschenkt und es zu seiner Herrlichkeit. Zu seinem Herrlichkeit, zu seinem Namen. Diese Gemeinde kann so viel bewirken, wenn wirklich den Augen auf Jesus gerichtet sind. Ich glaube, ich werde mit das enden. Kurt und Mona haben jetzt einen Schwiegersohn, sie haben drei Enkelkinder, aber sie haben es nicht von Anfang an gewusst. Sie haben es nicht gewusst. Es war manchmal ganz schwierig mit mir. Es war nicht einfach. Wir haben manchmal auch gestritten. Sie haben viele Leute reingelassen in ihrem Zuhause und am Morgen waren sie weg und all Gold von Mona war weg. Ja. Trotzdem haben sie sich entschieden, mich zu vertrauen, mich in ihr Haus reinzulassen. Und dann nach 10 Jahren, wir sind eine Familie. Ist das so, weil sie sind klug, sie haben den richtigen Leuten gesucht und sie haben gesagt, du kommst in mein Zuhause, du kannst, ich vertraue dich mit meiner Frau, meiner Tochter und alles. Es war nicht so, sie wurden viel betrogen, sie haben viel gelitten. Aber am Ende, wir sehen die Früchte, was passiert in diesem Leben, in diesem Menschenleben. Wir sind nicht verantwortlich, was passiert von den Menschen. Wir sind verantwortlich, Jünger von Jesus zu sein. Die Leute zu empfangen, zu lieben, unser Zuhause zu öffnen, unser Glauben mit sie zu teilen. Nicht nur durch Worte, aber durch Leben, zusammenleben. Die Leute suchen eine Familie. Ich habe meine gefunden. Seid ihr bereit, eine Familie für andere zu sein? Vielleicht. Einen von denen wird eurem Schwiegersohn mal. Aber ich kann es nicht euch versichern. Vielleicht nicht. Aber am Ende, ihr investiert in Gottes Königreich und in eurem eigentlich Berufung. Vielen Dank, das ende ich meine Zeit schon zu Ende. Genau. Ich weiß nicht, wie ihr macht es am Ende, aber für das sind wir nicht bereit eigentlich. Aber ich werde es sagen und Markus kann sagen, wir lassen es so oder nicht. Aber wir beten gern mit euch. Kurt ist da, Mona ist da, meine Frau ist da. Kurt und Mona gehen oft nach Marokko, waren mehrmals. Sie erleben viel Wunder dort, Heilungen, Befreiungen. Wenn irgendetwas dich angesprochen hat und du denkst, es ist gut, dass du das festmachst, mit jemandem betest. Ich weiß, dass es vielleicht, sicher gibt es ein Gebetsteam, aber wir machen uns auch bereit, oder mit euch zu helfen da.
Ja, mach genau. Dich. Genau. Ich denke, wir machen das jetzt so. Wir bringen schnell die nötigen Informationen durch und auch, ihr könnt dann auch gleich noch etwas geben für die Gemeinde, wenn ihr das auf dem Herzen habt. Es geht heute ja, weil meistens, wenn wir so Missionsgottesdienste machen oder gemeinnützige Tätigkeit, geht es auch heute um die gemeinnützige Tätigkeit, dass wir Menschen helfen können, manchmal eben auch viele Menschen wie du, die Hilfe bekommen, und heute geht das Geld in diesen Topf. Das könnt ihr gleich jetzt machen. Ich mache die Bekanntmachungen, aber macht euch schon bereit. Ich denke, wir haben, ich möchte dir herzlich Danke sagen für deine Offenheit, und wir haben viel erfahren über dein Leben, über das Leben eines Muslims, über die Suche, die Sehnsucht der Muslime, Jesus kennenzulernen, eine Heimat zu haben, eine himmlische Heimat. Und diese Sehnsucht haben wir ja auch, und darum werden wir nachher wirklich beten. Also wie du gesagt hast, du, ich weiß nicht, betet Nadine auch oder Kurt und Mona und das Gebetsteam, wir sind für euch da, ihr könnt euch das jetzt schon überlegen.